ich glaube, ich fand den damals ganz gut, aber inzwischen ist mir das natürlich peinlich, deswegen würde ich das niemals zugeben, vor allen Dingen nicht in einem Podcast, den die ganze Welt hören kann. Disco AC. Disco.
Hallo und herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Wie Thomas immer zu sagen pflegt, über die 80er Jahre. Ich schränke mich da nicht ein. Ich finde, dass das grundsätzlich der beste Podcast der Welt ist, aber Bescheidenheit muss man auch erstmal lernen. Wir reden heute über das Jahr 1984. Da haben wir einige Sachen für euch hier im Petto. Die Charts werden jetzt auch wirklich immer besser. Aber das reißt ja dann später auch wieder ab. Die Charts sind toll im Jahr 1984. So viel kann ich schon mal verraten. Und Thomas kümmert sich um Politik und alle anderen wichtigen Sachen des Lebens.
Genau. Bei den Charts habe ich so ein, zwei Zweifel, dass die wirklich durchgängig toll sind, weil bei den Filmen habe ich ein, zwei Sachen gehört, wo ich gedacht habe, oh Gott, das war bestimmt in den Charts auch. Aber nun gut, kommen wir mal da erstmal, wie immer bei dem Jahr 1984, fangen wir an mit den Lügen und den Wahrheiten über das Jahr 1984. Ihr könnt euch selber miträtseln und überlegen, was von den drei Dingen, die ich jetzt sage, stimmt. Zwei Sachen stimmen und eine Sache stimmt nicht. Am Ende des Podcasts, wie immer, lösen wir das auf. Bist du parat, Christian?
Auf jeden Fall.
Also, Lüge oder Wahrheit Nummer 1. Am 9. Januar 1984 haben die westlichen Berliner Verkehrsbetriebe die bislang in östlicher Regie, also von der DDR betriebene S-Bahn in Berlin-West übernommen. Also ich behaupte hier, dass die DDR, die eine Mauer gebaut hat, die S-Bahn in West-Berlin betrieben hat, bis 1984.
Ah, Wahnsinn.
Genau, das ist also Lüge, Wahrheit Nummer 1. Die zweite: das 1982 veröffentlichte Spiel River Raid für die Atari-Konsole 2600, bei der man mit einem Flugzeug gegnerische Flugkörper und Schiffe abschießt, also in einer Grafik von 1982 wohlgemerkt, wird 1984 in Deutschland zensiert. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wir werden es erfahren. Und die dritte Lüge oder Wahrheit: das Gemälde des Dortmunder Künstlers Martin Kippenberger mit dem Titel »Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken« enthält tatsächlich ein Hakenkreuz und wird deswegen verboten. Also zweimal hätten wir hier ein Verbotsthema 1984, weil ja 1984 auch sehr viel mit Überwachung und so zu tun hat, dachte ich, das passt. Zwei von den Dingen stimmen, eins stimmt nicht. Hast schon eine Ahnung?
Nein.
Gut.
Aber Verbote sind ja heute auch noch sehr aktuell. Also Feuerwerkskörper sollen verboten werden. Und Verbote haben in der Regel noch nie zu irgendwelchen gewünschten Zielen geführt.
Doch, bei der Prohibition in der USA hat es ganz klar dazu geführt, dass die Mafia groß geworden ist damit. Das hat also voll und ganz die Ziele erfüllt.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Disco Party.
Für mich war 1984 auch ein sehr aufregendes Jahr. Und zwar bin ich von der Weltstadt Gelsenkirchen nach Dortmund gezogen. Das war nicht schön. Also, weil die Gelsenkirchener fanden mich scheiße, weil ich nach Dortmund gezogen bin, und die Dortmunder fanden mich scheiße, weil ich aus Gelsenkirchen komme. Aber das nur am Rande.
Tja, womit fangen wir an? Mit ein bisschen Musik, oder? Mit den Charts erstmal?
Ja. Musik lockert ja auch immer die Atmosphäre ein bisschen auf, und hier haben wir eine Menge Auflockerungen. Da gehen wir jetzt mal hier rapzapp durch das Jahr 1984. Und zwar beginnend mit Platz 100, Peter Schilling, Terra Titanic. Ja, zu Peter Schilling wurde schon viel gesagt und das meiste davon ist wahrscheinlich auch wahr. Auf Platz 99, Howard Jones, New Song, ein sehr, sehr schönes Lied. Eigentlich viel, viel geiler als das erfolgreiche Dings hier, ihr wisst schon, hier mit dem mit der Liebe das hier.
Ja.
Ne? dann ein Mann, den ich auch gestern erst wieder im Fernsehen gesehen habe und der sich mal wieder unsäglich unqualifiziert geäußert hat. Er hat irgendwelche Leute bei Facebook beschimpft. Den ganzen Beitrag hätte man durchpiepen können. Nino D'Angelo, Atemlos. Ich bin begeistert. Ein wirklich großer Sänger, aber leider nicht die hellste Kerze auf der Torte. Auf Platz 97, Miami Sound Machine, Dr. Beat. Auch sehr, sehr cooles Lied. Mhm. Auf Platz 95, Sade, Smooth Operator. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich bin ja auch nicht mehr so jung, kann mir nicht merken, was ich am Vortag erzählt habe. Bin auch meistens froh, wenn ich den Weg zur Toilette finde. Aber in jedem meiner Urlaube habe ich ein Ritual, dass ich mir über Kopfhörer das Lied Smooth Operator von Sade anhöre. Das mache ich immer in jedem Urlaub. Hat noch nie dazu geführt, dass ich mich entspannen konnte, aber Versuch war es auf jeden Fall wert. Auch auf Platz 95, Robert De Niro is Waiting von Banana Mama. Also,
du hast immer noch nicht gelernt, die Band auszusprechen. Banana Mama. Fand ich aber auch nicht so toll, den Song von ihnen.
Bitte nochmal.
Banana Mama.
Bananarama. Ja, aber ja, weiß nicht. Der teilt sich hier den Platz 95. Folgedessen kommen wir jetzt schon zu Platz 93, den sich auch zwei Bands teilen. Einmal Chicago Stay the Night. Weiß ich jetzt gar nicht so, keine Ahnung. Wahrscheinlich kenne ich das Lied, aber Let's Stay Together von Tina Turner. Dann haben wir auf Platz 92 Matthew Wilder, Break My Stride. Das ist auch nicht schön. Das ist nicht schön. Auf Platz 91 geht es auch nicht wirklich schön weiter. When the Rain Begins to Fall, Jeremy Jackson und Pia Sadora. Soweit ich weiß, hat Pia Sadora sich damals in die Nummer eingekauft. Und zwar ist ihr Mann, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Millionär oder Multimillionär gewesen und hat dem Jackson-Bruder dafür Geld gegeben, dass sie zusammen dieses Duett aufnehmen.
Der hat auch jede Menge Werbegeschenke an die ganzen Radiomoderatoren verteilt, damit die den Song spielen und so weiter. Also eine riesige Kampagne. So schlecht finde ich den Song nicht, aber
es gibt Schlimmeres. Ja. Pest, Cholera zum Beispiel. Also alle möglichen ansteckenden Krankheiten. Nein, also der lief ja damals wirklich an jeder griechischen Pommesbude rauf und runter. Deswegen, so viele Millionen Menschen können sich nicht geirrt haben. Auf Platz 90 eine Band, die ich sehr zu schätzen weiß und schon immer geil fand, Thompson Twins, Doktor. Ja. Auf Platz 89 für die etwas seichteren und liebevolleren Herren und Damen, Lunatic von Gazebo. Auch wirklich,
doch eine coole Nummer, finde ich immer noch.
Ja, das Schöne ist ja, wenn man alt wird, dann fällt es einem immer leichter, auch die Meinung anderer Leute zu akzeptieren. Da wo ich herkomme aus dem Ruhrgebiet, dann nennt man das altersschwul. Das ist jetzt politisch wahrscheinlich total inkorrekt. Ich kann es aber leider nicht ändern. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Dann Mel Brooks, To Be or Not to Be, The Hitler Rap. Das war eine Nummer, die war witzig. Also, glaube ich. Auf Platz 87, Color My Love von Fun. Oh, das war eine lustige Band, die es auch nicht allzu lange gegeben hat. Auf Platz 86, die Eurythmics mit Here Comes the Rain Again. Auf Platz 85, High Society Girl von Laid Back. Und jetzt kommen wir zu schönen Sachen. Die Nummer 83 teilen sich einmal die Twins mit Ballet Dancer und Alphaville mit Forever Young.
Was? Okay. Aha, das war zu kurz dann drin in dem Jahr.
Also, da hat mich auch gewundert, dass es doch ziemlich tief in die Charts gerutscht ist. Auf Platz 82 haben wir No Tango Dinero von Rigeria. Auf Platz 81 haben wir Street Dance von Break Machine. Kennst du das?
Ja, aber der Name, das klingt schon nach...
Da ist so ein ganz schlimmes Geflöte in dem Lied.
Ja, ja, das ist nicht mein Ding.
Mega. Also das Geflöte ist super, habe ich nie hingekriegt. Auf Platz 80, Shiny's Eyes von Fancy. Habe ich jetzt nichts im Ohr. Also Fancy, meine ich, kennt man ja, aber weiß ich jetzt nicht. Könnte ich jetzt nicht singen, die Nummer. Auf Platz 79, Sad Song von Elton John. Das ist ja auch, man, das nimmt ja auch nie ein Ende genommen. Auf Platz 78, People from Ibiza. Ja, da brauchen wir nichts weiter zu sagen. Könnt ihr euch nochmal anhören. Braucht ihr auch gar nicht wissen, wer da der Interpret ist. Unsere Version ist auf jeden Fall nicht halb so geil.
Wir haben sie aber in Ibiza aufgenommen, im Gegensatz zu ihm.
Im Gegensatz zu Sandy Martin, der wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht einmal auf Ibiza war. Dann haben wir auf Platz 77 I Won't Let the Sun Go Down on Me von Nick Kershaw. Auch toller Mann. Mhm. Also find ich wirklich gut. Auf Platz 76 ist mir damals schon unsäglich auf den Sack gegangen. She Bop, Cyndi Lauper. Und auf Platz 75, und dann machen wir jetzt auch erstmal hier Stopp mit den Charts, Happy Station, Fun Fun, cool.
Ja, ein, zwei Nummern waren da schon ganz toll. Also vor allen Dingen Forever Young und Lunatic, das waren so meine Favoriten damals, die du bisher genannt hast aus dem Jahr 1984, von denen die kamen. Fang mal an mit den Filmen des Jahres 1984. Da ist natürlich eine Sache ganz wichtig. Der Film 1984, logischerweise musste ja in dem Jahr 1984 erscheinen. Soundtrack war von Eurythmics. Ist wirklich gut, so wie das Buch auch. Kann man sich durchaus immer noch anschauen. Ansonsten war Die unendliche Geschichte ein Riesenthema 1984, der Film. Michael Ende fand den so schlimm, dass er sich vom Vorspann hat wegnehmen lassen und hat gemeint, sie hätten sein Buch nicht verstanden. War trotzdem ein mega Erfolg.
Ja, nicht zuletzt wegen Limahl auch. Ne?
Ja, wobei interessanterweise war der erst in der deutschen Ausstrahlung gar nicht präsent, weil der nur in der USA auf dem Soundtrack sein sollte. Dann wurde der Song in Deutschland auch ein Hit und dann haben sie ihn in Deutschland im Film auch mit reingenommen.
Ah, okay, das wusste ich.
Das war mir auch nicht bewusst gewesen, dass das so abgelaufen war.
Aber alles in allem muss man zu dem Film noch mal ganz kurz anmerken. Der ist aber auch unsäglich schlecht. Der ist unsäglich schlecht und lieblos zusammengeklatscht. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Also dieses ganze Filmsetup ist wirklich eine einzige Katastrophe. Ja. Mhm.
Aber es war Wolfgang Petersen, war der Regisseur, und Bernd Eichinger, der Produzent. Also die haben normalerweise schon Dinge abgeliefert. Aber Wolfgang Petersen hat ja das Boot gemacht. Ne? Ja. Mich hat es überhaupt nicht gereizt, da überhaupt reinzugehen. Ich habe den Film also nie in meinem Leben gesehen. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern.
Ich weiß nicht, was sie mit der Kohle gemacht haben. Aber wahrscheinlich haben sich beide ein neues, schönes Auto gekauft davon. Aber in dem Film ist das Geld nicht gelandet. Also.
Tja, ansonsten haben wir noch die Gremlins kamen in dem Jahr. Es war einmal in Amerika Karate Kid, das war ja auch ein Riesending, war aber auch nicht meins. Und dann 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen, der zweite Teil von Odyssee 2001. Ich habe damals Odyssee 2001 gesehen mit einem Freund auf Video und am Ende des Films haben wir gedacht, da haben wir uns ewig drüber unterhalten und haben gedacht, jetzt haben wir den Film verstanden. Und dann haben wir Odyssee 2010 reingelegt und schon nach 5 Minuten haben wir gedacht, wir haben überhaupt nichts verstanden. Und dabei ist es dann auch geblieben.
Ja, weil ihr nicht die richtigen Drogen genommen habt.
Ja, genau. Der ist aber nicht von Stanley Kubrick gewesen. Arthur C. Clarke hat zwar auch das Drehbuch geschrieben, der Science-Fiction-Autor, mitgeschrieben, basiert ja auf seinen Büchern. Ja, also ich fand den nicht mehr so gut wie den ersten. Breakfast Club war auch noch sehr, sehr bekannt damals. Kultfilm. Amadeus.
Ja.
Purple Rain mit Prince und natürlich kam man nicht dran vorbei in dem Jahr Ghostbusters. Auch musikalisch wird das wahrscheinlich Folgen haben, nehme ich mal an. Aber der Film war eigentlich ganz lustig gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Ein sehr unterhaltsamer Film, keine Frage.
Genau. Und dann haben wir noch einen Film gehabt. Also 84 war wirklich ein Jahr, da kennt man jeden Film. Im Gegensatz, denkt man an 1980, da war das ganz schwierig. Da war ja die Hälfte der Filme bestand aus irgendwelchen Pornofilmen, die kein Mensch gekannt hat. Sagen wir mal so Erotikfilme, besser gesagt. Das war dann vorbei, 84. Jetzt Indiana Jones und Tempel des Todes. Das ist der zweite Teil aus der Indiana Jones Franchise kam. Terminator, der erste, ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der hat dann schon Maßstäbe gesetzt. Dann Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten ist quasi so MeToo-Produkt von Indiana Jones gewesen. mit Michael Douglas.
Ja, ist so eine etwas schiepe Produktion gewesen, ne? Das war nicht so aufwendig, aber das war trotzdem unterhaltsam.
War ganz nette Unterhaltung und auch einer der wirklich Klassiker-Filme, den man unbedingt geguckt haben muss, Brasil von Terry Gilliam, ex-Monty Python, der auch später mit 12 Monkeys nochmal wirklich einen Klassenfilm hingelegt hat. Brasil war so seine Variante von 1984. Jetzt kommen Filme, die wirklich schlimm sind und die auch für schlimme Songs geführt haben. Footloose und Woman in Red und dann noch Police Academy fand ich auch furchtbar. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal zu den Filmen. Habe ich ja relativ viel gesagt, weil es auch dieses Jahr viel gab. Machen wir mal weiter mit der Musik.
Ja, wirklich sehr schöne Filme, die auch wirklich meine Jugend geprägt haben. Kann man nicht anders sagen. Ja, machen wir mal weiter mit den Charts. Und hier geht's jetzt mal richtig Schlag auf Schlag. 74, Holiday von Madonna. Dann haben wir 73, Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox. 72, What is Love von Howard Jones. 71, Love of the Common People von Paul Young. Auf Platz 70, Reach Out, Giorgio Moroder. Dann auf Platz 69, Kalimba de Luna von Bonnie M.
Fand ich cool, ja. Das war
ja, das möchte man ja gar nicht zugeben. Dann auf Platz 68, Fiction Factory, Feels Like Heaven, auch echt coole Nummer. Auf Platz 67, 25 Lovers von Jennifer Rush. Auf Platz 66, coole Sachen hier, echt. Auf Platz 66, Why von Bronski Beat. Mhm. Auf Platz 65, Roger Whittaker. Eloisa, kenne ich gar nicht. Roger, was hast du da nur gemacht? Dann auf Platz 64, Don't Answer Me von Alan Parsons Project. Finde ich auch ganz okay.
Ja.
Auf Platz 63, Somebody's Watching Me von Rockwell. Schreckliche Nummer. Auf Platz 62, When Doves Cry von Prince. Und auf Platz 61, Down in the Street von Shakatak, ich glaube, das spricht man so aus, ne? Auf Platz 60, Against All Odds von Phil Collins. Egal. Auf Platz 59, Owner of a Lonely Heart von Yes.
Finde ich ganz cool. Oh, finde ich cool. Das ist Trevor Horn, ne? Produktion.
Tatsächlich?
Ja, echt? Ja.
Okay. Ja, weil die klingt auch, die klingt richtig gut, die Nummer.
Die klingt immer noch gut. Ich habe die am Wochenende auf der Skihütte lief die und dann war ich versucht wieder zu sagen, die Produktion von Trevor Horn sind eine der wenigen aus den 80ern, die immer noch geil klingen. Alphaville zähle ich da auch mit dazu. Und wenige Sachen, die man wirklich heute noch hören kann und die mit allem mithalten können, ja.
Ja, erstaunlich, ne? Mhm. Auf Platz 58, Disco Band von Scotch.
Cool.
Auch richtig coole Nummer. Auf Platz 57, auch richtig coole Nummer, Catch Me I'm Falling von Real Life. Mhm. Dann haben wir nochmal was Deutsches hier. Ich werd verrückt. Auf Platz 56, Irgendwann, Irgendwo, Irgendwann, nein, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann von Nena. Dann Guardian Angel von Masquerade auf 55. Ist das nicht
Ja, das ist.
Ja, ne? Fies. Auf Platz 54 Black and White von Petto. Kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht.
Ja, ich glaube, ich hab was im Ohr, aber so genau weiß ich auch nicht. Wir werden es in die Spotify-Playlist packen.
Da klären wir euch auf. Dann auf Platz 53, eine meiner All-Time-Favorites, Lieblingsnummern, L. Corley, Square Rooms. Mega, mega, mega Nummer. Auf Platz 52, auch mega Nummer, Let the Music Play von Shannon. Absolut geil. Auf Platz 51, Angelika Milster mit Erinnerung. Was auch immer mir das sagen möchte.
Das ist Memories, das ist von Cats, von dem Musical.
Ach,
gab's eine deutsche Version davon, ja.
Verrückte Sache. Ja, ja, jetzt wo du sagst. Mhm. Was singt denn in der Erinnerung?
Keine Ahnung.
Als wenn die Nummer nicht schon so schlimm genug wäre. So, Platz 50 möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ich den irgendwann mal erwische, könnt ihr auch irgendwie hier so jetzt gleich zu Protokoll nehmen. Gibt's auf jeden Fall was auf die Fresse. Christa Berg, High on Emotion. Ja? Also, ja. Christa Berg, sieh zu, dass du nicht in meinen Geltungsbereich kommst hier.
Mit dem Song hat er dann auch auf Rock am Ring gespielt, ne? Weil da ist ja so ein Gitarrenpart drin, sag ich jetzt mal. So ein Schlagergitarrenpart.
Ja, Pisa.
Das hat ausgereicht für, dass er beim Rock am Ring spielen darf. Ja, schön für ihn.
Ja. Vielleicht sollten wir auch mal so einen Gitarrenpart irgendwo einbauen. Dann können wir auch mal zu Rock am Ring.
Ja, Bieber und Beton hat es jetzt auch gemacht. Ne? Hast du die neue Single schon gehört? Ne? Dancer in the Dark.
Ja, habe ich schon gehört. Gefällt mir gut.
Ja, ich finde es auch cool. Ich finde die Gitarre auch cool. Also das muss ich sagen, haben die Jungs gut gemacht. Ja. Verweis auf unseren letzten Podcast. Wer den noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. In den Shownotes vom letzten Podcast findet ihr auch den Link zum Video. Aber ihr müsst einfach nur Bieber und Beton eingeben bei Google, da werdet ihr das auch finden. Aber ist eine coole Nummer. Ja, wir sind mal bei 50, ne?
Gelandet. Ja, da sind wir bei 50. Da kannst du jetzt mal was Politisches oder wie auch immer.
Ja, ich mache jetzt erstmal, wer alles so gestorben ist. Fängt aber auch mit Politik an. Zumindest an der zweiten Stelle. Als erstes, 20. Januar, ist Johnny Weissmüller gestorben. Meine der Schwimmer Güte. Und Tarzan-Schauspieler.
Ja.
Am 9. Februar ist Juri Andropow gestorben, sowjetischer Politiker, das war der KPDSU-Generalsekretär. Kommen wir später bei Politik noch dazu, was dann danach passiert ist. Und am 1. April ist Marvin Gaye gestorben, ein amerikanischer Soul- und Rhythm and Blues-Sänger. I Heard It Through the Grapevine zum Beispiel war einer seiner Titel. Und der hat nach einer Amerika-Tournee, wo er eine Depression hatte, ist er zu seinen Eltern gezogen, 83. Und am 1. April 84, am Tag vor seinem 45. Geburtstag, hat sein Vater ihn im Streit erschossen. Und die Tatwaffe hatte Gay ihm zu Weihnachten geschenkt. Also spätestens da hätte man in Amerika merken können, so Waffen schenken oder Waffen besitzen kann auch Folgen haben, ne? Also schade für ihn.
Ja, man könnte das aber auch ausweiten. Also man sollte grundsätzlich immer aufpassen, was man den Leuten zu Weihnachten schenkt.
Ja, aber vor allen Dingen keine Waffe, mit der man dann am Ende 3 Monate später erschossen wird, ja.
Ja, Krokodile sind jetzt auch nicht geil, also, aber
es war vielleicht ein etwas deplatzierter Spruch zu USA, weil wir kommen gleich noch dann zu anderen Fällen, wo auch in Deutschland von Waffengewalt Gebrauch gemacht worden ist von einer sehr bekannten Person. 10. April, Willy Semmelrocke ist gestorben, nicht der Martin, sondern dessen Vater. Und zwar ist der an einer Fischvergiftung gestorben.
Der Ärmste.
11. Mai, Toni Turek, deutscher Fußballspieler, also genauer genommen Torhüter bei der WM 1954 in Bern, Weltmeister geworden. 5. August, Richard Burton, Schauspieler, 25. August, Truman Capote, ein sehr guter amerikanischer Schriftsteller. Frühstück bei Tiffany's von ihm. Und der hat den ganzen True Crime Trend, dem jetzt alle hinterherlaufen, den hat Truman Capote mehr oder weniger erfunden, hat eines der ersten True Crime Bücher überhaupt auf den Markt gebracht. Und bleiben wir beim Film, 21. Oktober, François Truffaut ist gestorben, französischer Regisseur. Sehr empfehlenswert sein Buch über Hitchcock. Wie haben sie das gemacht, Herr Hitchcock, heißt das, glaube ich.
Sehr cool, ja.
Und am 31. Oktober ist Indira Gandhi gestorben bei einem Attentat. Das war die indische Politikerin und Premierministerin, die Tochter, glaube ich, Tochter oder Enkelin von Mahatma Gandhi. Ich glaube, wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher. Findet ihr in den Shownotes dann die Info. Ansonsten habe ich da noch ein paar Sachen. Bandgründungen im Jahr 1984. Schlecht, weil da ist die Band Bon Jovi gegründet, die Band Modern Talking wurde gegründet und die Band New Kids on the Block wurde gegründet. Also keine Ahnung, was die alle drei zu bewogen hat, sich in 1984 zu gründen, weil die haben ja nicht die Musik gemacht, die man in 84 hätte hören können.
Ja, das hat sie trotzdem nicht abgehalten.
Ja, und die Band Harris gewinnt am 5. Mai in Luxemburg mit dem Lied Digilu, Digilay für Schweden die 29. Auflage des Grand Prix de la Eurovision. Keine Ahnung von dem, ist total untergegangen.
Ja, kenne ich auch nicht.
Und dann, bevor wir mit Musik weitergehen, komme ich noch zu Sport. Am 6. Januar hat Jens Weißflog mit 3 Einzelsiegen die Vier-Schanzentournee gewonnen. Skispringer aus der ehemaligen DDR. Am 8. Februar bis 19. Februar waren die 14. Olympischen Winterspiele in Sarajevo, damals noch Jugoslawien. Und natürlich hat am 18. Februar Gold im Eiskunstlauf wer gewonnen? Katharina Witt, auch für die ehemalige DDR. Beide haben übrigens später dann auch noch für das Vereinigte Deutschland noch weitergemacht und Medaillen abgeräumt. Am 19. Mai wurde deutscher Meister nicht der FC Bayern München, sondern der VfB Stuttgart. Und Frankreich hat die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land gewonnen.
Ein Wahnsinn.
Da fing es an mit, dass sie auf einmal gut Fußball spielen konnten. Platini hat damals gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt haben wir noch zwei Sachen. Olympische Sommerspiele waren in Los Angeles boykottiert von den Russen, weil die Amerikaner 1980 und der ganze Westen 1980 in Moskau boykottiert hat, haben die Russen sich entsprechend entschieden, Los Angeles zu boykottieren. Und am 21. Oktober hat Niki Lauda in der knappsten WM-Entscheidung ever gegen Alan Prost den dritten und letzten Formel-1-Weltmeistertitel gewonnen.
Okay.
Ja, und das sah schon so aus, wie er auch gegen Ende aussah.
Ach ja. Ach ja. Disco-artig. Okay, dann gehen wir jetzt noch mal in den Charts Richtung Spitze weiter hoch. Und zwar noch mal die Thompson Twins mit Hold Me Now. Sehr cooles Lied. Nicht so cooles Lied, Zu nah am Feuer von Stefan Wagershausen und Alice. Alice. Dann, es war nicht zu vermeiden, Jump von Van Halen. Auf Platz 47. Auf Platz 46 geht's dann aber richtig cool weiter hier. The Reflex von Duran Duran. Auf Platz 45 Master and Servant von der bekannten englischen Band Depeche Mode. Ein Wahnsinn. Auf Platz 43 teilen sich wieder zwei Künstler hier den Platz. Und zwar einmal Nena mit Fragezeichen und 25 Years von The Catch. Auch coole Nummer. Mhm. Tatsächlich. Ja. Dann geht's munter und lustig weiter hier mit Onkel Billy, Billy Idol, Eyes Without a Face auf 42, auf 41 The Rocksteady Crew mit The Rocksteady Crew. Wahnsinn. Auch richtig coole Nummer. Echt richtig coole Nummer. Das klingt auch richtig geil. Das Lied. Lohnt sich, sich das heute ja, nochmal
anzuhören. Das war schon so der Anfang von Rap. Du als ja. alter Pappen.
Aber da konnte man gut Breakdance zu machen.
Ja, eben.
Ja, Wahnsinn. Aber es geht auch hier cool weiter. Lionel Richie. Ich mag wirklich, ich bin kein großer Lionel Richie-Fan, aber Hello ist echt eine coole Nummer. Muss ja, man wirklich
Hello
sagen.
Hello ist wirklich gut.
Dann, ja. Wie ja schon von dir angedroht, die Ghostbusters mit, von Ray Parker Jr. auf 39 und das auch eine richtig geile Nummer auf 38 Dance All Days Long von Wang Chung. Mache ich gut, Lein. Mhm. Auf Platz 37 George Michael mit Careless Whispers. Mag ich auch sehr, sehr gerne die Nummer. Dann mag ich nicht so gerne Girls Just Wanna Have Fun. Hat nichts mit den Girls zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass ich ihre Stimme einfach nicht ertrage.
Was, echt? Cindy Lauper war doch cool.
Ja, ich fand die Stimme aber so nervig.
Ja, okay, ja, die hat schon so ein bisschen quietschi-mäßig gesungen, absichtlich, ja. Außer bei True Colors, da war es gar nicht anders.
Ja, stimmt, da war es nicht halb so schlimm. Auf Platz 35 Radio Gaga von Queen. Ja, das ist alles zugesagt, denke ich. Mhm. Und dann auf Platz 34, ich wusste gar nicht, dass er so ein großer Poet ist, unser Freund Roger Whittaker mit dem Titel Abschied ist ein scharfes Schwert. Mhm. Das sind Aussagen, die stehen einfach wie eine Marmorsäule mitten im Raum. Mhm. Naja, gut. Mhm. Wie dem auch sei, auf Platz 33 Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Coole Nummer. Ja. Auf Platz 32 Two France mit Mike Oldfield. Dann auf Platz 30 wieder zwei Künstler. Einmal Raff mit Self-Control und einmal Hypnotic Tango von My Mind. Mega Nummer. Mhm. Richtig cool.
Beide, ja.
Dann auf Platz 29 auch total vergessene Nummer My Soul Unwraps Tonight von Savage Progress. Auch total coole Nummer.
Ja,
gehen wir noch ein Stück höher. Platz 28 Wake Me Up Before You Go-Go von Wham. Auf Platz 27 sein absolutes Meisterwerk, wie auch immer, jenseits von Eden, Nino De Angelo. Also da ist wirklich auch schon viel zugesagt worden zu der Nummer.
Vor allen Dingen vorne bei Masquerade und Guardian Angel, da hatten wir was zu gesagt. Nee, haben wir nichts zu gesagt, aber ja, haben wir uns gespart.
Dann auf Platz 26 My Oh My von Slade und dann auf Platz 25, das nehmen wir jetzt noch mit, Slice Me Nice von Fancy.
Fancy, genau, ja. Gibt es auch eine Coverversion von der Band 9 Seconds, bei der ich mitmache. Und im Refrain singt da jemand mit, der mir gerade hier im Podcast gegenüber hockt, nämlich der Christian. Ja. Müsst ihr euch mal anhören.
Ja, die werden wir euch natürlich nicht vorenthalten und schön in unsere Tracklist zu dieser Folge packen.
Dann fange ich mal an mit Weltgeschehen. Und zwar am 1. Januar wird die Schweiz von einem Schlumpf regiert. Und zwar wird Leon Schlumpf Bundespräsident der Schweiz. Und am 1. Januar startet das Privatfernsehen in Deutschland. Und wer unsere Folge zum Thema Fernsehen verfolgt hat, der weiß, die startet in meiner Heimatstadt Ludwigshafen am Rhein, die übrigens die Welt in einem Artikel jetzt endlich mal zur hässlichsten Stadt Deutschlands gekürt hat. Wohlverdient, würde ich sagen. Ja, da startet also das Privatfernsehen. Sat.1 ist dann später der Sender geworden. Damals nannte man den noch PKS.
Und was hat uns das für schöne Stunden beschert?
Und am 2. Januar hat dann RTL Plus den Sendebetrieb aufgenommen, einen Tag später aus Luxemburg. Am 5. Januar berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner den NATO-General Günther Kiesling überraschend in den Ruhestand versetzt hat, weil man Kiesling vorgeworfen hat, er wäre homosexuell und deswegen wäre er ja erpressbar und dann kann er auf keinen Fall Bundeswehrgeneral sein.
Oh mein Gott.
Eine etwas zweifelhafte These im Nachhinein, aber damals hat man das eben so gesehen. Er ist übrigens später vollständig rehabilitiert worden. Ja, also das war so ein sehr großes Thema, kann ich mich erinnern. Und am 18. Januar wurde in der DDR die Aufstellung von Nuklearraketen, sind in der DDR damals aufgestellt worden. Und am 24. Januar hat Apple den Macintosh vorgestellt mit einem sehr, sehr bekannten Werbevideo, das 1984 auch thematisiert hat. Da wurde quasi der IBM PC als der böse Big Brother dargestellt und Apple ist die gute Seite gewesen. Ob das heute noch so ist, kann jeder für sich selber entscheiden.
Darf in Frage gestellt werden.
Und dann, wie schon vorhin angekündigt, am 9. Februar ist Juri Andropow gestorben, der zu dem Zeitpunkt eben erst sehr kurz im Amt war. Der war eigentlich schon krank, als er das Amt angetreten hatte nach Brezhnev. Am 13. Februar wurde Konstantin Tschernenko zum neuen Generalsekretär der KPDSU gewählt, ging also sehr schnell. Und der stirbt aber schon am 10.3.1985, hat also auch nur sehr kurz amtiert. Und der Grund, warum der so früh gestorben ist, der hatte schon als Jugendlicher mit dem Rauchen angefangen und dann ist er an Lungenkrebs gestorben.
Sagt wer?
Sagt Wikipedia.
Ah ja, sehr gut.
Also passt auf, wenn er Generalsekretär der KPDSU werden will, hört auf zu rauchen. Sein Nachfolger, aber vielleicht war es für die Weltgeschichte auch ganz gut, dass er geraucht hat. Sein Nachfolger war nämlich Gorbatschow.
Ja.
Und der ist ja nur dran gekommen, weil man gesagt hat, wir können nicht mehr auf die Alten setzen, die sterben uns alle weg, weil die so einen ungesunden Lebenswandel haben, also muss ein Jüngerer ran, der nicht trinkt und nicht raucht und das war eben Gorbatschow. Deswegen hat er da seine Chance bekommen, kommen wir aber im Jahr 1985 dann dazu.
Ob die damals wohl irgendwie so eine Ausschreibung gemacht haben irgendwie, also das sind die Skills, die du brauchst irgendwie, um hier in der Partei was zu werden. Also wir suchen Nichtraucher und Antialkoholiker, hier ab in die KPDSU. Ne?
Ja, genau, ja. Am 1. März hat die britische Regierung einer Starthilfe von 250 Millionen Pfund Sterling zugestimmt, um das Airbus-Projekt zu realisieren, also die gemeinsame Flugzeughersteller Europas. Da haben die Briten noch bei allem mitgemischt. Inzwischen sieht das ein bisschen anders aus, wobei bei Airbus sind sie immer noch mit dabei. Und dann kommen wir zu einem etwas längeren Thema, aber da müssen wir auch noch was zu verlieren. Im Jahr 1984, ich habe es letztes Mal schon kurz angedeutet, und zwar am 24. Juni tritt Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff wegen der Flick-Parteispendenaffäre zurück. Ich habe damals auch nie kapiert, was Flick-Parteispendenaffäre ist. Ich erkläre es euch kurz mal.
Oh ja.
Inzwischen habe ich das verstanden. Machen wir auch ganz kurz. Ich weiß, da macht jeder sofort gedanklich zu, weil er es nicht mal hören kann. Aber ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und zwar 1975 hat der Flick-Konzern, also ein großer deutscher Industriekonzern, der auch sehr viel Geld im Dritten Reich verdient hat, der hat Aktien der Daimler-Benz AG im Wert von 1,9 Milliarden D-Mark an die Deutsche Bank verkauft und kam auf die Idee, ich habe eigentlich keinen Bock darauf, Steuern zu bezahlen, weil das wären nämlich 986 Millionen Steuern. Und könnte man doch mal mit dem Wirtschaftsminister reden, ob man die uns nicht erlassen kann, weil wir reinvestieren das Geld ja wieder in ganz tolle Sachen. Und das haben die beiden Wirtschaftsminister, der Hans Friedrichs und der Otto Graf Lambsdorff, die haben dem zugestimmt, beide in der FDP. Und so hat Flick dafür keine Steuern zahlen müssen. Und dann hat man im Jahr 1984 gemerkt, komisch, Flick hat so extrem viel Geld an diverse Politiker gespendet, unter anderem auch an die beiden Herren und unter anderem auch an die FDP und an andere Parteien. Also zum Beispiel zwischen 1969 und 1980 hat er mehr als 25 Millionen Mark gespendet, konnte er sich ja auch locker leisten, wenn er 986 Millionen Steuern nicht hat zahlen müssen. Und die hat er bezahlt an 15 Millionen an CDU, CSU, 6,5 Millionen an die FDP, 4,3 Millionen an die SPD. Als einzige Partei haben die Grünen kein Geld bekommen, deswegen waren die entsprechend angepisst und haben gesagt, so geht das nicht weiter. Wir müssen die Parteienfinanzierung ändern. Während die anderen Parteien erstmal gedacht haben, nee, lass uns doch schöne Amnestie machen für alle Steuersünder und für die armen Politiker, die sich da haben schmieren lassen. Das hat sich dann am Ende nicht durchgesetzt. Man hat also dann daraufhin tatsächlich die Parteienfinanzierung geändert. Damit will ich nicht sagen, dass man nicht immer auch noch, aber so schlimm wie damals, dass der einfach da 25 Millionen spenden kann und keiner kriegt's mit, geht's nicht mehr. Das war also die Flick-Affäre und deswegen musste er damals zurücktreten. Ja, also auch nicht gerade so ein schönes Thema. Ich bin auch gleich schon mit dem Weltgeschehen, mit dem ersten Teil durch. Wir haben nur noch drei Sachen. Und zwar 1. Juli, Richard von Weizsäcker wurde Bundespräsident. Und am 23. Juli, da komme ich jetzt wieder zurück auf das Waffenthema, hat der frühere Boxer Gustav Bubi Scholz in der Nacht seine Frau im Alkoholrausch erschossen durch die Toilettentür, wenn ich mich recht erinnere, war auch ein Riesenthema damals. Und der war schwer alkoholkrank und hat auch versucht, sich dann im Gefängnis selbst umzubringen. Und er wurde dann 85 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.
Okay.
Und am 25. Juli hat die Bundesrepublik eine Bürgschaftsgarantie für einen zweiten durch Banken finanzierten Milliardenkredit an die DDR gegeben. Also der erste hat ja Franz Josef Strauß eingefädelt. Der ist natürlich auch von Flick dicke bezahlt worden. Wer wissen will, wie viel, der kann es nachgucken bei Wikipedia oder wo auch immer. Und der zweite ist dann auch eingedealt worden. Und das hat eine Folge gehabt. Die werde ich euch aber im zweiten Teil der Weltgeschichte erzählen.
Dann machen wir jetzt mit dem letzten Teil der Charts erstmal weiter hier, würde ich sagen. Und zwar gehen wir gleich auf die Nummer 24. Hello Again von Howard Carpendale.
Ich glaube, ich fand den damals ganz gut, aber inzwischen ist mir das natürlich peinlich. Deswegen würde ich das niemals zugeben. Vor allen Dingen nicht in einem Podcast, den die ganze Welt hören kann.
Eben, und die ganze Welt auch hört.
Ne? Ja.
Also auf Platz 23, I Want to Break Free von Queen. Naja. Auf Platz 22, I Just Called to Say I Love You von Stevie Wonder. Dann Platz 20 wieder zwei Sachen. Einmal People Are People von Depeche Mode und High Energy von Evelyn Thomas. Finde ich auch echt eine coole Nummer. Auf Platz 19, sehr, sehr schön, Sounds Like a Melody von Alphaville. Mhm. Und auf Platz 18 auch eine coole Nummer. Ich mag das sehr, Precious Little Diamond von Fox the Fox. Auf Platz 17, Love is a Battlefield von Pat Benatar. Auch coole Nummer, mag ich auch. Mhm,
fand ich auch gut, ja.
Platz 16, zum dritten Mal Cyndi Lauper. Das war aber ihr Jahr hier, ne? Time After Time. Mhm. Auf Platz 15, Only You von den Flying Pickets. Auf Platz 14 haben wir es dann, die Never Ending Story von Nimal. Auf Platz 13 Dr. Mabuse von Propaganda, auch richtig coole Nummer.
Ja, ganz cool. Auch Trevor Horn Produktion, wie man hört, ja.
Mega, 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 mega Nummer. Auf Platz 12 Small Town Boy von Bronski Beat. Auf Platz 11 auch eine Nummer, die ich total cool finde, Send Me an Angel, Real Life.
Ja.
Habe ich auch mal mit ein paar jungen anderen Menschen gecovert. Könnten wir eigentlich auch mal da in die Trackliste mit reinpacken. Gute Idee. Auf Platz 10, Footloose von Kenny Loggins. Ja, ja, musste man halt, ne? Musste man halt. Kann man auch nicht dran vorbei. Auf Platz 9, What's Love Got to Do With It von Tina Turner. Auf Platz 8 habe ich jetzt mal wieder gehört, Relax von Frankie Goes to Hollywood. Auch mega produzierte Nummer. Echt irre, irre.
Ja, eben, Trevor Horn, ja, wie schon, ne?
Dann auf Platz 7, der ist mir auch damals schon auf den Sack gegangen, Klaus Lage, 1001 Nacht, furchtbar, furchtbar. Auf Platz 6, Self-Control, diesmal, das ist, glaube ich, die Nummer, die zuerst erschienen ist von Laura Branigan. Raff ist, glaube ich, später erschienen, oder war es umgekehrt? Ich weiß es nicht
mehr. Die ist Laura Branigan ist erster erschienen, aber das Original war von Raff.
Ah, okay. Das ist dann über im Zuge des Erfolges dieser Nummer ist dann Raff auch nochmal in die Charts gegangen. Ja,
genau. Ja, genau.
Dann sind wir schon in den Top 5. Ja, ziehen wir durch jetzt hier. Two Tribes von Frankie Goes to Hollywood auf 5. Auf 4 Such a Shame von Talk Talk.
Ja, ganz cool.
Auf Platz 3. Ja, auch richtig cool immer. Auf Platz 3 von Alphaville Big in Japan.
Genau, kurzer Hinweis, ne, unser Podcast mit Bernhard Lloyd, die zwei Folgen sind eines meiner Highlights des letzten Jahres gewesen, ganz klar. Unbedingt anhören, da erfahrt er auch, wie das alles entstanden ist.
Ja, wirklich, Empfehlung. Auf Platz 2, man sollte es nicht vermuten, Happy Children von P-Line.
Hä? Okay.
Und auf Platz 1, ich schäme mich ein bisschen, aber es ist so, wie es ist, Herbert Grönemeyer, Männer.
Okay.
Aber wenn man mal drüber nachdenkt, macht es auch Sinn. Also, weil dieses Lied, man kam an keiner Stelle, wo auch immer man war, an diesem Lied vorbei.
Ja, gut, ja, ja, ich kann mit seinem Gesang halt nicht so viel anfangen. Ich glaube, als Typ ist er ganz gut. Der Song eigentlich, also mit einem anderen Sänger hätte ich den eigentlich ganz cool gefunden. Anderer Text, anderer Sänger.
Ja, wenn wir zu Welt hin.
Musik fand ich eigentlich ganz gut. Also.
Ja, ja. Ja, so sieht's aus. Also, damit müssen wir leben. Die erfolgreichste Nummer im Jahr 1984 war Männer von Herbert Grönemeyer. So ist es nun mal.
Ja, gut. Also für mich ist dann ganz klar die Nummer 3 die Nummer 1 gewesen. Das kann ich sagen. Aber nun gut. Ja. Kommen wir zu dem zweiten Teil Weltgeschichte. Ab dem 1. August gilt in Deutschland die Anschnallpflicht für Sicherheitsgurte. Bei Nichtbefolgung musste man ein Bußgeld von 40 D-Mark bezahlen. Am 3. August erreicht die erste E-Mail Deutschland. Wann die geöffnet wurde, habe ich leider nicht lesen können. Ich vermute mal im Jahr 1989 oder keine Ahnung.
Ist doch nicht geöffnet worden.
Ja, oder ist doch nicht geöffnet worden. Wahrscheinlich direkt im Spam-Ordner versandet oder was auch immer. Im Jahr 1983 habe ich ja behauptet, Ronald Reagan hätte etwas gelernt aus seinen Provokationen gegenüber der Sowjetunion, weil er beinahe damit einen Krieg vom Zaun gebrochen hätte. Am 11. August hat er bei seiner Mikrofonsprechprobe die Bombardierung der Sowjetunion angekündigt und meinte, naja, es war halt ein Scherz, den er dann später tatsächlich auch bedauert hat, was ihn da geritten hat. Naja, es war halt Ronald Reagan.
Obwohl man tatsächlich sagen muss, dass man ihm gar nicht so viel Humor zutrauen würde, muss ich tatsächlich sagen. Also im Nachhinein finde ich es also auch schon wieder amüsant, obwohl es natürlich hochbrisant und gefährlich war.
Also ich meine, gut, den amerikanischen Präsidenten, die sind ja alle im Prinzip immer Comedian gewesen, sonst haben die ja keine Chance. Also die, die keine waren, wie Jimmy Carter oder Al Gore, die sind sofort, die waren ja langweilig für die Amerikaner. Du, ohne Unterhaltungstalent kannst du kein Präsident werden in der USA. Ich meine, was hat Trump ausgezeichnet? Nix außer sein Unterhaltungstalent. Mhm. Das alleine sollte halt auch nicht gerade Qualifikation sein. Ja, das gehört halt dort dazu, ne? Dass du die Leute auch zum Lachen bringen kannst. Gut, wir haben halt einen anderen Weg, wenn ich da an unsere letzten Bundeskanzler denke und die Bundeskanzlerin.
Ja. Und dann auch an unseren aktuellen, ja, Bundeskanzler. Genau.
Gut, ja. In der Schweiz, in der ich wohne, würde ich sagen, da ist die Langeweile noch um einiges größer ausgeprägt bei den Politikern. Vielleicht ist die Politik je langweiliger, je besser. Könnte ja auch sein. Wer weiß es nicht. Kommen wir zu unserem nächsten Nachbarn, und zwar Österreich. Da haben wir ein Thema, was uns dann später sehr lange auch beschäftigt hat. Am 28. August beginnt der Kriminalfall von Amstetten, und zwar lockt der Täter seine 18-jährige Tochter in den Keller und hält sie aus sexuellen Motiven mehr als 24 Jahre lang gefangen und zeugt 7 Kinder mit ihr. Das war der Herr Fritzl, der bis 2008 seine Kinder festgehalten hat im eigenen Keller. Und das ist nur aufgefallen, weil die eine Tochter lebensbedrohlich erkrankt war und er sie ins Krankenhaus hat bringen lassen. Und es war nicht zum ersten Mal geschehen. Und dann haben die im Krankenhaus nachgefragt, weil die ganzen Personalien nicht kannten. Der hat die Kinder ja auch nicht angemeldet oder so, zum Teil. Und die waren völlig unbekannt. Und darüber sind sie ihm dann auf die Schliche gekommen.
Unglaubliche Geschichte.
Der ist später lebenslang verurteilt worden. Aber also 24 Jahre die eigenen Kinder einsperren, das ist schon ziemlich hart, hat auch nicht gerade positiv zum Ruf Österreichs beigetragen. Am 17. September wird in Südafrika der erste Minister gewählt, der nicht weiß ist. Da fing es also an, dass die Apartheid so langsam begonnen hat zu bröckeln. Am 26. September hat Großbritannien und die Volksrepublik China entschieden, dass Hongkong zurückgegeben wird ab dem 30. Juni 1997. Und für weitere 50 Jahre soll das kapitalistische Wirtschaftssystem dort weiter bestehen lassen. Das machen die Chinesen problemlos, aber die ganzen Freiheiten, die sie den Hongkong-Chinesen zugebilligt haben, die haben sie ja alle relativ schnell einkassiert, leider. Aber gut, man muss fairerweise auch dazu sagen, die Art, wie Großbritannien an Hongkong rangekommen ist, ist auch unter aller Sau gewesen. Insofern, ja, traurige Kapitel der Weltgeschichte. Am 8. Oktober verzichtet Jürgen Möllemann auch von der FDP. Komisch, also ich habe eigentlich gar nichts gegen die FDP, aber irgendwie tauchen die immer auf, wenn es um Bestechung geht. Der musste also auf seine Spitzenkandidatur bei den kommenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen verzichten, weil man ihm die Vermischung politischer Ämter mit Privatgeschäften vorgeworfen hat. Das ist ihm auch nicht zum letzten Mal passiert in seinem Leben. Er hat dann auch noch Folgen gehabt. Und am 16. Oktober sagt der Waldzustandsbericht, dass 50% des deutschen Waldes von schweren Schäden betroffen sind. Das sogenannte Waldsterben war damals ein großes Thema. Am 26. Oktober werden die in Konkurs gegangenen Zünderabwerke für 16 Millionen D-Mark an China verkauft.
Ein schlimmer Tag.
Ja, du wolltest ja aber Puch damals tätowieren lassen, oder?
Ja, genau. Ich wollte mir Puch tätowieren, aber ich bin auch ein großer Zünderab-Fan.
Also, genau, das dachte ich
mir.
Da
ist wirklich was verloren gegangen.
Ja, und passend dazu hat Peking 6 Tage vorher weitreichende Wirtschaftsreformen verabschiedet mit einem marktorientierten Planungssystem. Ja, man sieht, wo die damit hingekommen sind. Das hat also damals seinen Anfang genommen. Und am 6. November wurde Ronald Reagan zum 2. Mal zum US-Präsident gewählt gegen Walter Mondale. Der war den Amis zu langweilig. Und am 19. Oktober hat der Chaos Computer Club ist in das BTX-System der Deutschen Bundespost eingebrochen, sagen wir mal. BTX war der Vorläufer des Internets und hat 135.000 D-Mark auf sein eigenes Konto überwiesen und das anschließend der Post gemeldet. Gab trotzdem eine Menge Ärger für den Chaos Computer Club.
Kann ich mir vorstellen.
Aber eigentlich war das der Beginn des White Hat Hackings. Und jetzt kommen wir noch zu 3 weiteren Themen. Am 30. November werden die letzten Selbstschussanlagen an der Grenze der DDR an der Mauer abgebaut. Das war eben eine Folge der Milliardenkredite an der DDR. Das war eine der Bedingungen gewesen. Also immerhin hat sich da etwas zur Entspannung beigetragen. Am 31. Dezember sind die Vereinigten Staaten von Amerika aus der UNESCO ausgetreten. Also Reagan hat es auch so gemacht wie Trump. Und am 3. Dezember ist das schlimmste Chemieunglück, was jemals passiert ist, geschehen, und zwar das Bhopal-Unglück in Indien. Ich weiß, das war damals ein sehr großes Thema, aber ich war regelrecht schockiert, wie schlimm das damals war. Ich hatte das nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Man redet von 3.800 bis 25.000 Toten durch den Kontakt mit der Gaswolke. Das war ein Pestizidwerk, was sämtliche Sicherheitsmaßnahmen abgeschalten hatte und es dann eben zu einem Unglück kam. Und 500.000 Verletzte gab es, die heute immer noch an Teilen des Unfalls leiden. Man wusste nicht genau, da war ein Elendsviertel drumherum, deswegen weiß man nicht genau, wie viele Leute dort überhaupt gelebt haben. Und niemand ist deswegen verurteilt worden. Der Vorstandsvorsitzende von Union Carbide, Warren Anderson, ist nach Indien geflogen, die haben ihn dort verhaftet. Dann durfte er gegen eine Kaution von $2.000 das Land wieder verlassen und ist natürlich nie wieder nach Indien zurückgekehrt. Alle Haftbefehle wurden von den Amerikanern ignoriert. Und bis heute weigert sich Dow Chemical, das ist die Firma, die Union Carbide später gekauft hat, das Gelände zu dekontaminieren.
Okay.
Weil die sagen, ja, nee, das ist ja der indische Teil, ist ja vorher verkauft worden und so weiter. Also man hat da schön die Verantwortung sich hin und her geschoben. Also ein ganz schlimmes Kapitel gewesen, Bhopal. Union Carbide, die kennt man bei uns, die haben die UK-Batterien gebaut damals.
Okay.
Das war so das erste große Thema, wo diese ganzen Umweltkatastrophen, die uns im weiteren Verlauf der 80er Jahre begleiten werden, begonnen hat.
Let's go, 80.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch Lügen und Wahrheiten, oder? Wie sehe ich das?
Ja. Wiederholst du noch mal ganz kurz, was die Lügen und Wahrheiten waren?
Ja, also die erste Lüge. Am 9. Januar übernehmen die westlichen Berliner Verkehrsbetriebe die bislang in östlicher Regie, also von der DDR betriebene S-Bahn in Berlin-West. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt.
Das stimmt?
Mhm.
Bist du da mal mitgefahren mit der DDR-S-Bahn?
Nein, aber ich glaube, es stimmt.
Mal gucken. Ah, 1982 veröffentlichtes Spiel River Raid für die Atari-Konsole 2600 und auch für andere Konsolen wird in Deutschland indiziert. Ich kann noch mal kurz sagen, was das Spiel darstellt. Der Spieler steuert in Draufsicht ein Flugzeug über einen Fluss und versucht, eine größtmögliche Punktzahl durch das Abschießen gegnerischer Flugkörper und Schiffe zu erzielen.
Stimmt auch.
Stimmt auch, sagst du, ja. Ist in Deutschland indiziert worden.
Mhm.
Und das dritte, das Gemälde des Dortmunder Künstlers Martin Kippenberger mit dem Titel Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken, enthält tatsächlich ein Hakenkreuz und wird deswegen verboten. Stimmt oder stimmt nicht?
Ich weiß, dass es dieses Bild gibt, aber stimmt auch, aber ich nehme jetzt alles zurück, dann würde ich tatsächlich sagen, die Berliner Stadt-Dings stimmt nicht.
Okay. Dann habe ich dich doch noch schön in die Irre geführt, weil der erste Punkt stimmt. Und zwar, ich war auch damals noch in Berlin. Es war also so, dass die Alliierten die Betriebserlaubnis für die S-Bahn an das Unternehmen der Deutschen Reichsbahn und an den Namen Deutsche Reichsbahn gegründet haben, aus formaljuristischen Gründen. Deswegen ist die DDR auch weiter mit der Deutschen Reichsbahn gefahren und die hatten tatsächlich die Lizenz, damit zu fahren.
Okay.
Die wollten es auch unbedingt machen, weil da hatten sie immer, konnten sie einfach ihre Agenten in den Westen schleusen und so. Das Problem war aber nur, dass nach dem Bau der Mauer ein S-Bahn-Boykott gestartet wurde. Und die sind also von 500.000 Fahrgästen pro Tag nach dem Mauerbau auf 50.000 runtergegangen. Und die DDR hat damit dann Verluste von 120 bis 140 Millionen D-Mark pro Jahr gemacht, hat überhaupt nichts mehr in den S-Bahn-Ausbau investiert, nur noch die Betriebssicherheit wurde sichergestellt und hat dann sogar gesagt, wir stellen den Betrieb jetzt ein, weil das so viel Verluste macht. Außerdem haben die Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn in West-Berlin immer gestreikt, weil die Bedingungen so schlecht waren, was für die DDR als Arbeiter- und Bauernstaat sehr schlechte Publicity war. Also haben die gesagt, nee, wir haben keinen Bock mehr, wir stellen das jetzt ein. Und daraufhin hat man sich dann mit der BVG geeinigt, dass der Betrieb eben übernommen wird. Am 9. Januar war es soweit. Das Problem war eben, man hat parallel zu der S-Bahn, weil man die ja nicht mehr nutzen wollte, über 20 Jahre U-Bahn-Stationen und alles Mögliche gebaut. Und die S-Bahn war in einem katastrophalen Zustand und deswegen ist sie heute auch noch so schlecht.
Okay.
Ne, weil man da über viele, viele Jahre nicht investiert hat. Mhm. Kommen wir zum zweiten Lüge-Wahrheit mit dem Spiel. Da sagst du, das hat gestimmt.
Ja.
Hast du recht. Ich habe mir das angeguckt auf der Grafik. Da gibt's auch dann, wir machen einen Link in die Shownotes rein. Also es ist ein total harmloses Spiel. Hat aber die Bundesjugendstelle für gefährdende Schriften verboten am 19. Dezember, weil Jugendliche sollen sich in der Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung statt. Also ich meine, an der Atari-Konsole. Ja. Gut, bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken und Kopfschmerzen. Das kann ich alles bestätigen, auch wenn ich das Spiel damals nicht gespielt habe. Aber das sind so die üblichen Erscheinungen, wenn man Computer spielt. Das Spiel wurde natürlich nur in Deutschland indiziert und sonst nirgendwo auf der ganzen Welt. War ein Riesenerfolg eigentlich, gilt auch als eine der besten Computerspiele aus den 80ern. So viel dazu. Damit ist es eine Lüge, dass das Gemälde des Dortmunder Künstlers Martin Kippenberger Hakenkreuze enthält. Es ist so, es gibt dieses Gemälde tatsächlich. Das heißt also, ich kann beim besten Willen keinen Hakenkreuz entdecken. Er enthält keine Hakenkreuze.
Aha.
Und es ist auch nicht verboten worden. Aber es gab einen Skandal, weil man ihm vorgeworfen hat, er wäre quasi auf die rechte Seite gerückt und würde das verharmlosen. Das war aber überhaupt nicht das Ziel von Kippenberger. Der wollte eigentlich mit seinem Bild die Verdrängung der nationalsozialistischen Verbrechen in Deutschland thematisieren und kritisieren mit seiner Persiflage. Zu Kippenberger, das war eine sehr interessante Person. Der war der Ururenkel von Karl Leverkus. Das ist der Namensgeber der Stadt Leverkusen. Und der ist 78 nach Berlin gezogen und hat dort das SO 36 geleitet. Ein sehr bekannter Punk-Club, von dem wir schon mehrfach gesprochen hatten. Der kam von einer ganz anderen Ecke als von der Rechten. Und er war eben in der Tradition von Dada und Fluxus. Und man hat weltweit dann eigentlich auch dieses Bild anerkannt. Das ist eben schon recht große Kunst gewesen. Das hat also nicht nur im Hamburger Kunsthaus ist ausgestellt worden, sondern auch in der Tate Modern oder im Museum of Contemporary Arts. Also ein recht bekannter Künstler. Später hat man dann eben erkannt, dass seine Intention eigentlich die richtige war da damit. Und es ist eben darin genau kein Hakenkreuz zu entdecken.
Da kann man sehen, wie leicht man missverstanden werden kann.
Ja, genau.
Ja, dann haben wir das Jahr 1984 jetzt einmal quer durchgekaut.
Genau. Schauen wir mal, was als nächstes kommt.
Ja, vielleicht haben wir wieder lustere Gäste für euch. Schauen wir mal.
Gut, dann war's das von unserer Seite und wünschen euch erstmal alles Gute. Christian muss jetzt dringend zu Abend essen. Seine Freundin winkt schon die ganze Zeit mit dem Kochlöffel hier. Mhm.
Ja, es wird irgendwie Zeit, sonst falle ich von Fleisch.
So, und zum Abschluss hört ihr jetzt noch den Song Die Liebe tanzt im VMW Nation Remix. Das heißt, die haben den nicht Remix, sondern wir haben uns nur vorgestellt, wie das klingen würde, wenn sie den remixen würden. Viel Spaß damit.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.